Bevor ich einen bekannten Strafrechtsprofessor falsch zitiere, möchte ich das lieber lassen.
Lass es lieber.
Ja.
Muss dir mal in Rotterdam angucken, wie oft und wie viel Drogen da wöchentlich gefunden werden, ne?
Heiße Luft wird produziert von Reporter Daniel und Rechtsanwalt Kai.
Und Alina.
Schönen guten Abend.
Hey Daniel.
Hallo.
Alter Magier.
Ja. Zauberer.
Zauberer. Wie geht es dir?
Ganz gut. Wir sind im neuen Jahr.
Ja. Oft telefoniert.
Ja,
uns
aber
kaum
nie
getroffen.
Nie aufgenommen. Nee, also sowieso. Ich habe dich jetzt lange nicht mehr gesehen.
Ja. Doch, im Studio haben wir uns öfter mal gesehen.
Stimmt.
Aber das geht jetzt auch erst seit 2 Wochen. Ich habe echt 5 Wochen Nasennebenhöhlenentzündung gehabt.
Ja, ich war einfach faul.
Das ist, okay, gut. So viel dazu. Ja. Wir sind ja ein transparenter Podcast.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja,
sind ja. Wir. Wir haben ein neues Thema bekommen.
Quantensprungtheorie.
Genau.
Yes.
Ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich das gesehen habe, weil ich dachte so, oh Gott, Physik, ne? Ich habe, keine Ahnung.
Ja. Ich habe mich nur auf Physik gefreut.
Und, magst du Physik gerne?
Ich finde Physik spannend, aber bin da halt auch, ja, ne? Schwierig, ne? Das ist halt, ja.
Ja, schwierig. Ich habe dann auf der 3. oder 4. Google-Seite dann noch einen Eintrag, einen Aufsatz oder so, oder ja, Essay, ich weiß nicht, wie man das in juristischen Fachzeiten, einen Beitrag zu einem BGH-Urteil, nee, doch, zu einem BGH-Urteil gesehen, verfasst von 2 ehemaligen Professoren, eine Professorin, ein Professor der Uni Bremen, zum Thema, gar nicht unbedingt zum Thema Quantensprungtheorie, sondern zu einem Thema, das irgendwie, also um das man nicht herumkommt, wenn man sich auf juristischer Ebene mit der Quantensprungtheorie beschäftigt.
Ja, dann hau mal raus. Ich bin nämlich, also
ich hatte ein bisschen
wollen wir vielleicht erstmal physikalisch da rangehen und irgendwie so mal grob sagen, worum es geht, um vielleicht Leute an Bord zu holen?
Ja, gerne.
fängt an.
Guck mal hier, dieses Stückchen habe ich zum Thema physikalisch Dingsbums und da steht eigentlich ganz oben Janus-Wort, was dann auch schon wieder nichts mehr mit Physik zu tun hat.
Okay.
Cool, willst du mal kurz erklären, was das ist? Ein Quantensprung.
Naja gut, erstmal müssen wir das einordnen, ne? Wir bewegen uns außerhalb der Materie, also in dem kleinsten Schalenmodell, ne?
Mhm.
Also dort, wo Protonen, Elektronen und so weiter rumrennen.
Ja.
Und dann ist dort die entscheidende Frage, oder beziehungsweise ist es so weit runtergebrochen, dass dort die normal physikalischen Gesetze, die wir so kennen, keine Ahnung, Gravitation oder sonstige Sachen, halt nicht mehr gelten im atomaren Bereich. Da sind wir immer noch in der Aufforschung, ne? Das CERN bringt einen da sehr viel weiter.
Mhm.
Früher ist man, also gibt verschiedenste Grundsätze, die durch CERN letztlich aufgelöst worden sind, aber letztlich ist diese Quantenphysik das alles, was diese Atome umgibt. Und ein Quantensprung sagt nichts anderes, als dass ein Atom oder ein Elektron, meine ich, ne, oder ja,
ein Teilchen
die nächste Stufe erreicht und eine Energieüberwindung hat.
Aber die, wie ich das jetzt verstanden habe, ist das gar nicht so groß.
Nein.
Es ist eher klein.
Es ist eher klein.
So, und das ist ja, das macht das Ganze ja, das macht ja das Wort Quantensprung zu einem Januswort.
Mhm.
Denn im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja ein Quantensprung so irgendwie ein krasses Ding, so, ne? Also ist das, wenn ich einen Quantensprung habe, dann.
Ja, in der Summe,
so.
Daniel, ne? Also, wenn du in der Lage bist, Kleinstteile aufzuarbeiten. Keine Ahnung, durch Nanoroboter oder durch das Auseinandersetzen und irgendwo anders wieder zusammensetzen.
Naja, aber also wenn ich jetzt sage.
Teleportation, ne? Und
ja, genau. So weiter, aber wenn jetzt irgendjemand vermeldet, es gibt einen Quantensprung in der Krebsforschung, dann vermeldet der quasi, bam, wir haben jetzt eine Heilung oder so.
Mhm.
Aber eigentlich ist ein Quantensprung ja was ganz Kleines. Das ist ja der Kern dieses Janus-Worts. Ne? Also ein Quantensprung kann was ganz Kleines sein, aber eigentlich auch was ganz Großes.
Mhm.
So, anderes Janus-Wort, das ist ja so ein Begriff, zum Beispiel abdecken.
Abdecken.
Abdecken. So, wenn du, ich kann ja was abdecken. Wenn ich jetzt einen Tisch, wenn ich jetzt eine Plane nehme und den Pool damit bedecke, decke ich den Pool mit der Plane ab.
Mhm.
Ich kann ja aber auch alles das dreckige Geschirr von dem Tisch runternehmen. Das ist ja auch abdecken.
Mhm.
Das heißt, ein Wort hat zwei gegensätzliche Bedeutungen. Und das ist beim Quantensprung ja auch so.
Weil du das wegnimmst und drauf tust.
Okay, nee, weil es klein ist und groß sein kann.
Okay. Verstanden.
Cool, oder?
Ja, super.
Super.
Ja. Ja. Das Ganze ist 1926 letztlich auf der Kopenhagener Kongress alles verifiziert worden und man hat sich darüber dann weiter Gedanken gemacht und damals war es natürlich auch die Aufbruchstimmung dazu, was dann letztlich in den 30er Jahren zu einem Paradoxum geführt hat, was eigentlich jetzt weltweit bekannt ist. Nämlich?
Das Quantensprung-Paradoxon.
Nein. Schrödingers Katze.
Das hat mit dem Quantensprung was zu tun.
Genau.
Oh, cool. Aber
also, oder beziehungsweise erklärt so ein bisschen, wie Quantenphysik läuft, ne? Weil du diese Elektronen, du hast es in dem Bohrschen Atommodell, glaube ich, heißt es, da siehst du das eigentlich nur, das sind die, wo du in der Mitte einen Punkt hast und dann mehrere Außenschalen. Und auf den Außenschalen letztlich Elektronen setzen kannst. Und wenn die Schale voll ist, geht es sozusagen in die nächste Schale.
Mhm.
Ne? Das ist ja nur eine Veranschaulichung, weil tatsächlich sind diese Elektronen überall. Die bewegen sich, also du kannst es nicht feststellen. Und dafür ist so ein bisschen Schrödingers Katze, also das Paradoxum daran ist eigentlich, Schrödinger hat eine Katze beschrieben, die in einem Stahlkäfig ist, an einen Geigenzähler angeschlossen und ein atomarer Zerfall findet statt und ist genauso oder ist 50-50, dass der Zerfall den Geigerzähler ausschlagen lässt und der Geigenzähler dann eine Blausäure auf die Katze wirft und die Katze daran stirbt oder eben nicht. Das ist 50-50. Und das Paradoxum ist jetzt in dem Moment, wo die Katze dort eingesperrt ist, nach dieser Stunde, in dem das Experiment halt vonstatten geht, also der Verfall ist, ist genauso Realität, dass die Katze tot ist, als dass sie lebt. Und so funktioniert letztlich, oder das soll die Quantenphysik, oder die Quantenphysik letztlich, oder das Bild für die Quantenphysik sein. Und ist sie tot oder lebt sie?
Ja, ist sie existent? Ja? Ist sie überhaupt?
Naja, so weit geht's ja nicht. Sie ist existent.
Ja, aber ist sie in dem Moment
aber du, existent? Erst dann, wenn du misst,
ja,
also nachschaust, kannst du feststellen, vorher sind beide Realitäten
gleich möglich.
Gleich möglich.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, wo man versucht, den Anfang von Denkgesetzen in der Quantenphysik zu machen. Ja. Da spielen dann auch so Phänomene wie das Gesetz der großen Zahlen, sagt ihr was? Nee? Das ist dann immer so, wahrscheinlich wenn du eine Vielzahl von Zahlen hast, zum Beispiel im Supermarkt.
Oh, vielleicht sagt mir das doch was. Erzähl mal weiter.
Wenn du, zum Beispiel ist es ja, hast du wesentlich mehr 99 Cent als 1999. In der Masse der angebotenen Artikel.
Mhm.
Und umso mehr du davon hast, sozusagen, ja, sind das, also dann gibt es bestimmte Zahlenwerte, die halt vermehrt vorkommen. Und das ist in der Quantenphysik mit den Wahrscheinlichkeiten der Elektronen ganz durchschaut, habe ich es dann auch nicht in der guten Stunde, die wir jetzt hier irgendwie hatten.
Aber
das ist auch ganz interessant, weil dieses Gesetz der großen Zahlen nimmt sich eine deutsche Behörde zum Vorbild.
Mhm.
Was denkst du?
Keine Ahnung.
Das Finanzamt. Es gibt wohl angeblich Gegenprüfungen mit dem Gesetz der großen Zahlen, um eben Fake-Zahlen, ja, ausfindig zu machen.
Aha.
In Steuerunterlagen.
Mhm.
Ja. Also auf jeden Fall ein schönes mathematisches Gesetz, ich kriege es auch nicht mehr komplett durch.
Sowas,
dafür bin ich zu wenig wieder drin oder, ne?
Ja, ich war da nie drin.
Nee, wieso? Magst du kein Mathe?
Nee.
Ach, Daniel.
Nee. Zahlen, ich weiß nicht.
Okay. Aber jetzt spann mich mal nicht auf die Folter. Was war denn das BGH-Urteil, wo du die Quantensprungtheorie?
Ich kann das ja vielleicht mal so ein bisschen dahin entwickeln, dass du selber drauf kommst.
Mhm.
Ich kann ja mal den Fall schildern, so ich ihn mir erinnere. Ich habe ihn mir nämlich nicht komplett aufgeschrieben.
Alter, was eine Fallhöhe.
Also, der BGH hat entschieden, dass erste Instanz war tatsächlich ein Amtsgericht. Und dann ging es bis hoch. Das Landgericht, pardon.
Das kann ich sonst.
Ja, ich weiß, das ist sonst.
Wäre das schon der Quantensprung.
Ja, sonst wäre der große Quantensprung schon, das OLG zu übergehen. Folgendes: Es ging darum, dass ein Mensch, es wird jetzt ein bisschen unsauber, ich habe es mir nicht ganz aufgeschrieben, aber grob wird es stimmen. Ein Mensch wird verdächtigt, mit Drogen zu handeln. Aber die Strafverfolgungsbehörden kriegen es nicht hin, ihn irgendwie zu erwischen. Ja, das ist ein A, ist das. Bekommen sie nicht hin. Deshalb überlegen sich die Strafverfolger, naja, wie können wir es denn hinkriegen, dass wir ihn doch irgendwie ertappen? Na komm, nehmen wir doch einen anderen Typen, der irgendwie auch Verbrecher ist und so, und den kennen wir ganz gut schon, haben wir auf unserer Liste, und den machen wir mal zur Vertrauensperson. Und wir nehmen uns den ran und sagen, hier, tu doch mal so, als ob du mit dem ein krummes Ding drehen wollen würdest. So in Sachen Koks. Im Bremerhaven. Und der sagt, ja, klar, kein Problem. Wenn ihr mir die Auslagen erstattet und ich angemessen honoriert werde und so, dann mache ich das für euch. Ist gar kein Thema. Und dann strummert der so los und sagt, hey, du und so, ich weiß ja, du machst hier irgendwie in Drogen, und wollen wir nicht mal irgendwie mit ein bisschen Koks aus Südamerika über Bremerhaven hier zu uns ranholen? Sagt er so, ach nee, Koks und so, ist voll das Dreckszeug, und ach Mensch, Koks nicht doof, aber, warte mal kurz. Ah, nee, Heroin ist es. Koks sind ja gut. Heroin, Dreckszeug und so, Koks und Gras mache ich wohl, aber Heroin, So. Dann geht der Typ zurück und denkt sich, ja, fuck, so, irgendwie, mein Honorar und so, wenn ich das nicht hinkriege, und sagt den Cops, ja, ach, der ist schon ganz angetan. Kriegen wir schon hin. Der möchte es mit dem Koks machen und findet das super, mit dem Heroin machen und finde ich super, und macht so, ja, gut, okay, dann macht mal weiter und so. Und über Monate klappt das irgendwie nicht. Also der kriegt den nicht davon überzeugt, dass der jetzt wirklich Heroin irgendwie dealen möchte. Mit dem Schiff. Bis er ihn immer weiter volllabert und immer weiter überzeugt, und dann sagt er, ja gut, meine Fresse, wenn du mir jetzt seit Monaten auf den Sack gehst, dann treffen wir jetzt diese Kontaktperson in Bremerhaven und dann gucken wir mal. Ich will den erstmal kennen. Dann sprechen die miteinander, und dann über Monate geht dieses, über einen langen Zeitraum, diese Überzeugungsarbeit, der möge doch jetzt bitte endlich Heroin dealen. Der andere Typ in Bremerhaven ist ein verdeckter Ermittler. Also wir haben eine Vertrauensperson aus dem kriminellen Milieu, die ist jetzt von der Polizei angeheuert, und wir haben einen verdeckten Ermittler in Bremerhaven. Und wir haben diesen Typen, der da verdächtigt wird. Und irgendwann haben sie dann soweit und sagt, ja, okay, gut, ich krieg das hin, ich organisiere euch was in Südamerika, und der schafft es dann wirklich irgendwie 97 Kilo Heroin rüberzukriegen. Und dann holen die das da ab vom Schiff. Und dann fahren die damit durch die Gegend und fahren dann irgendwie in diese Wohnung. Obwohl die das da irgendwie lagern wollen. Oder ein Lager. Egal, jedenfalls ein Gebäude. Und da wartet dann schon das Sondereinsatzkommando und nimmt ihn fest. Mit dem Vorwurf der Drogenkriminalität. Heroinschmuggel. Dann wird ihm der Prozess gemacht am Landgericht. Und er wird auch verurteilt zu, ich glaube, 4,5 Jahren mit so ein paar anderen Komplizen. Und das Landgericht geht in der Strafzumessung, stellt es darauf ab, dass zu begünstigend ist, dass er einer rechtsstaatswidrigen Behandlung durch die Polizei unterlegen ist, die ihn dazu provoziert hat, diese Straftat zu begehen. Und kannst du dir vorstellen, wie wir jetzt zum Thema Quantensprungtheorie kommen können?
Ja, ganz einfach. Der energetische Anschub kam von außen und hat die Energie in ihn gesetzt, dass er sozusagen dieses Heroin dealt.
Genau, es geht sozusagen, der EGMR hat auch schon anerkannt, dass so Provokation.
Das ist eine rechtsstaatwidrige Tatprovokation.
Genau, im Grunde hat der EGMR aber gesagt, dass Totalprovokation schon in Ordnung ist, wenn der Staat dabei eine Nebenrolle, also eine absolut kleine Nebenrolle angeht und nur noch so diesen letzten Piekser geben muss.
Genau.
In dem Fall war ja der Staat aber absoluter Hauptakteur und Hauptrolle. Die waren
ja, zwei Personen,
ja, die haben ihn ja enorm dazu überreden müssen, überhaupt diese strafbare Handlung zu begehen. Was der EGMR tatsächlich als rechtsstaatswidrig auslegt und der BGH auch so übernommen hat dann. Mhm. Genau, und das ist die Quantensprungtheorie. Das ist im Grunde der Quantensprung, es ist ein blödes Wort, finde ich, dafür, aber es ist...
Ja gut, es ist ja das durch Energie überwinden, eine andere Schale einzunehmen.
Ja, im Grunde geht es, glaube ich, da so ein bisschen auch darum, wie groß der Einfluss ist des Staats. Mhm. Ne? Also, dass dieser Quantensprung dann da ist. Ja gut,
vielleicht nicht aus dem Wortsinn, ne? Nicht aus der physikalischen.
Genau, eher so aus dieser, aus dem allgemeingültigen
Januswort.
Januswort, genau. Genau, also es irgendwie hier steht, dass die Anlasstat, die Gegenstand des Verfahrens ist irgendwie, ich kann das hier nicht mehr lesen, aber dass sie, das lasse ich lieber. Bevor ich einen bekannten Strafrechtsprofessor falsch zitiere, möchte ich das lieber lassen.
Lass es lieber.
Ja.
Das bekommt ihr nicht so gut.
Nee. Ja, aber finde ich interessant. Also ich finde es, ich habe mir da nie so richtig drüber Gedanken gemacht, sondern dachte immer so Lockspitzel, ja, warum eigentlich nicht?
Ja gut, das ist natürlich
insgesamt... Man muss natürlich da Grenzen setzen, ne?
Auch ein riesen Szene-Problem, ne? Also, wo hast du V-Männer, wie sind die Vertrauenspersonen so drauf? Hast du ja auch häufig im Osten, ne, wo die V-Männer ja so ein bisschen das Doppelspiel gespielt haben sollen, ja, ne? Und ist natürlich, ich sag mal jetzt vielleicht in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen überholt durch diese ganze Encrochat-Problematik, die gerade vorherrscht, ne, wo man letztlich, ja, es um Tonnen geht, die aufgedeckt sind, wo es halt schwarz auf weiß eben
genau, ja, klar,
nicht mehr verkrypteten Chat geht. Und ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend, was der Gesetzgeber sich dazu ausdenkt. Ne, weil du hast ja dann immer noch die Frage, du hast ja, ja irgendwo ein Höchststrafmaß dann von 15 Jahren. Ne? Und irgendwo musst du das Ganze ja irgendwann einordnen. Ne? Und dann musst du auch jemandem erklärlich machen, wenn es da um, ich sag mal, 500 Millionen Euro geht, ne, die da irgendwie importiert worden sind, ne,
ja,
Gegenwert. Ja, das sind halt irre Summen. Ne? Und ich denke, dass der Gesetzgeber sich irgendwann dazu hinreißen lässt, wenn diese ganzen Encrochat-Fälle irgendwann so durch sind, da vielleicht auch mit noch drastischeren Freiheitsstrafen ranzugehen. Vielleicht sogar bis lebenslänglich, ne?
Ja, aber jetzt mal zurück vielleicht zu dieser Drogenkriminalität, die ja nun, also in der ja diese Lockspitzel-Sache eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Weil man die oftmals ja gar nicht sonst auf der Tat kriegen könnte. Ich finde, es ist für die ermittelnden Personen natürlich auch total schwer zu gucken, überschreite ich jetzt schon diese Grenze oder überschreite ich die nicht, ne? Kann das am Ende vor Gericht verwertet werden oder gehen wir hier in irgendwelche Verwertungsverbote?
Ist immer fließend. Und du hast ja, die Ränder werden oder es wird dort immer neu abgetastet, ne, von den Ermittlungspersonen.
Weil ich meine, wenn ich jetzt auf die Straße gehe zu einem Dealer, ne, und sage hier als was weiß ich, verdeckter Ermittler oder so, hier gib mir mal 15, gib mir mal irgendwie jetzt hier Gras oder gib mir Koks oder so und der gibt dir Koks.
Ja.
So, okay. Ne?
Ja gut, das ist ein normales Vorgehen, aber
genau, aber
ist ja schon ein Unterschied von, nee, ich will eigentlich keinen Drogen dealen.
Genau, richtig.
Ja, aber dann bitte, geh doch zu deinem Kumpel, den kennst du doch, da hol dir die Drogen her. Ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich schon was anderes.
Eben, ne? Genau, das meine ich.
Ja.
Also zumal ja in dem Fall jetzt hier wirklich auch war, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht machen. Und wenn dann echt über Monate auf diesen Menschen eingewirkt wird, damit er das tut, so, ja.
Ist dumm, ne?
Ja.
Also ist halt, ja gut, das ist halt immer so bei Tatprovokationen staatlicher Ebene eine gewisse Schwierigkeit, ne? Also insgesamt halt auch, ne?
Ja.
Also klar, wenn du schon irgendwie denjenigen hast, der einen festen Tatentschluss hat und du machst sozusagen wirklich nur diesen kleinen Peak oder vielleicht noch ein bisschen was in Richtung Aufstiftung, ne? Tankstelle, Daniel, willst du überfallen? Hier, komm, nimm lieber eine Waffe mit, ne?
Ja, okay, ja, ja.
Ne? Oder ja, so, ja, ne? Also wenn du ist ja auch das schöne Omnimodo Factorum, ne? Das der Omnibus nennt man, oder also war die Eselsbrücke, ne? Also du kannst den Tatentschlossenen nicht mehr anstiften zur Tat. Sprich, wenn du du hast schon innerlich den Plan festgestellt, du willst jetzt die Tankstelle überfallen.
Oder einen gefälschten Impfpass verkaufen.
Und ich sag dir nur noch, ey Daniel, weißt du, was du noch mal machen musst, um in deinem Verbrechensportfolio richtig weit vorne zu sein? Du musst nochmal eine Tankstelle überfallen. Mhm. Geh doch zu der. Und du hast sie schon ausgewählt, hast schon den Tatplan zurechtgelegt und so weiter. Dann hast du ja keinen Anstiftungserfolg mehr in dem Sinne.
Ja, okay, macht Sinn.
Wohingegen es natürlich schon einen Unterschied macht, dass du, was weiß ich, ein Gelegenheitsdieb bist, ne, und ich dir sage, du, geh doch mal zur Tankstelle und überfall die. Ne? Ja. Ne? Das bringt richtig Schotter.
Ja, und am besten noch, bring mir noch was mit.
Ja gut, dann kommst du ja eher in die Frage,
mit Täterschaft.
Bist du mit Täter, ne?
Ja, okay.
Also
ja,
das stimmt. Ist ja, okay. Ja dann, bist du eher eine Hauptrolle als eine Nebenrolle, ne?
Ja.
Ja. Das sind so.
Ja, aber da spricht ja auch so diese ganze Verzweiflung irgendwie raus, ne? Diese der Strafverfolgung irgendwie so. Wir kriegen das, wir glauben einfach so sehr, dass der irgendwie mit Drogen dealt und so, aber wir kriegen das nicht bewiesen. Komm, lass uns dann diesen fetten Fall basteln, wo er dann irgendwie nach Bremerhaven irgendwie aus Südamerika Zeug importiert. Irgendwie krass.
Ja, gut, aber ne, also das ist ja auch nicht, also das sind ja, also in Deutschland sind wir ja immer so mit diesen Funden in Hamburg oder so, ne? Musst dir mal in Rotterdam angucken, wie oft und wie viel Drogen da wöchentlich gefunden werden, ne?
Ja.
Also das sind wirklich Tonnenfunde zweimal die Woche. Also das ist schon alles ein deutlich, ja, kranker Unterschied, sage ich mal, ne?
Ja.
Aber.
Hattest du schon mal mit so einen Fall irgendwie, so was mit Lockspitzeln oder so?
Seltenst. Also immer so diese Observationsfälle, wo man da sagen muss, okay, die Provokation oder beziehungsweise die Beobachtungsstation ist so tief, dass die Ermittler hätten eigentlich vorher eingreifen können und die Tat verhindern können, aber dann sozusagen die komplette Tat sozusagen beobachten.
Stimmt, ja, das ist ja auch noch ein vor, Punkt. Ne? So, ne? Ja, okay.
Ich meine, das ist das Widerlichste, was sich da in der ganzen Problematik gegeben hat, ist das, was das BKA letztlich jetzt in jüngster Vergangenheit als Kritik gegen sich werten lassen musste. Hast du das mitbekommen?
Gib mir einen Hinweis.
Journalisten haben sich mit dem pädophilen Ring und pädophilen Foren, wo Austausch im Darknet stattfindet. Ne? Hast du gesehen, gehört, gelesen?
Ja, das war ja eine Recherche von, das haben die doch alle zusammen Spiegel gemacht.
Und ich meine.
Ja, weiß nicht mehr. Aber das war ein Kollektiv sozusagen. So mit der Frage.
Sind dann in Foren.
Ja, mit der Frage, Darknet warum sind? Ist das alles noch online? Warum geht das
genau,
nicht?
Also sind, um den Zuhörer abzuholen. Es ist halt, dort wird in Foren halt, werden Videos zum Download zur Verfügung gestellt. Die Foren sind meistens im Darknet.
Ja.
Aber diese Videos liegen auf legalen Servern,
genau.
Nicht in irgendwelchen Darknet.
Ja.
So, und das BKA hat sich jetzt letztlich draufgeschwungen und hat sozusagen die Foren sozusagen überwacht.
Ja.
Und den Journalisten ist aber aufgefallen, dass wenn sie den Server, der zumal immer nach bestimmten Statuten arbeitet und so weiter, einfach anschreiben und sagen, hier, das und das ist auf dem Server.
Ja, mach den Schmutz weg.
Ist der Schmutz sofort innerhalb von 24 Stunden gelöscht.
Ja, genau.
Das haben die dann so weit hochgetrieben, dass im Forum richtig da Aufruhr war und die gesagt haben, oh Gott, unsere Videos werden gelöscht. Ne? Ich habe hier nochmal einen Link geschrieben, wo alle aktiven Download-Links noch da sind. Dann haben die geschickt und das komplette Forum war tot. So, und da hätte man sich natürlich als BKA auch die Wunder mit konfrontiert und haben sich dann natürlich damit rausgeredet, dass, ja, wenn man die Links löscht, dann hat man ja auch keine Täterverfolgung.
Ja, genau.
Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil, ich sag mal, durch diese paar Mails, oder sind schon zehntausende Mails gewesen, ne? War komplett alles weg. Und das Schlimme war in diesen Foren halt auch, dass, ich sag mal so, die Macher und dieses Materials auch in dem Forum immer weiter getrieben worden sind von denen. Ne? Also es sind halt Filmwerke entstanden und dann haben sich andere dieses Filmwerk gesagt, ja, mach doch nächstes Mal das, und es ist immer extremer geworden.
Ja.
Und das alles hätte halt locker verhindert werden können und man hätte natürlich auch den Link einfach einen Monat überwachen können, hätte genug Täter zusammen gehabt und dann das Ding weglöschen können. Ne?
Ja.
So, und dann gucken, wo das nächste Vakuum aufkommt und dann dasselbe machen. Ne? Das hätte eine deutlich höhere Quote gehabt als das, was dann gemacht worden ist.
Ja, es ist halt so eine Diskrepanz zwischen Strafvereitelung und Strafverfolgung am Ende.
Genau.
Ja, aber es ist natürlich ein interessanter Aspekt, wo du sagst, die haben einfach irgendwie, also jetzt unabhängig von den Kinderpornos, einfach irgendwie zugeguckt, während die Tat geschieht, um dann verfolgen zu können, aber hätten auch locker irgendwie
Die
Tat verhindern können.
Genau, und das ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern ist ja Restriktion gegen Prävention und was will man letztlich von der Polizeiarbeit und
ja.
Bei sowas, da klar, Prävention. Und es ist ja auch nicht, also dasselbe wäre ja auch, ich brauche ja den Drogendealer nicht mehr rüberfahren zu lassen. Wenn er vorbereitet ist, ist es ja auch strafbar.
Mhm.
Ja, also wenn das konkret eingetütet ist und man das letztlich als TKÜ hat, da muss man die Observation ja auch nicht abwarten, ob er in den Niederlanden...
Als TKÜ. TKÜ.
Telekommunikationsüberwachung. Oder was willst du TKÜ?
Ja, nee, wäre schön, ja.
Ja. Also... ist halt so eine generelle Frage, wo man sich mal ein paar Gedanken drüber machen kann. Und
ja.
Also ich bin da klar auf der Präventionsseite, ne?
Mhm.
Also gerade bei dem Forum auf jeden Fall.
Ja, da auf jeden Fall, um Gottes Willen.
Ja.
Ja.
Aber wir können noch zu jemandem anders skurrilen kommen, wo ich dann auch bei der Recherche drüber gestolpert bin, weil ich lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Oder, ja, sagt dir der Name Grigori Perelman was?
Nee, überhaupt nichts.
Okay. Ist eher Mathematik, aber auch sehr abstrakt.
Okay.
Und zwar topografisch.
Oh,
Na? Also.
Macht er in Berge.
Nee, also, Topografie in Mathe ist ja dann, du verlässt sozusagen die Algebra und gehst in die Form rein und berechnest Formen, beispielsweise zweidimensionale bis 42-dimensionale Formen.
So. 42-dimensionale.
So, und es gab sogenannte 7-Millennium-Probleme. Unter anderem war ein Millennium-Problem das von Poincaré oder so heißt der, das ursprünglich im 19. Jahrhundert gerechnet hat. Und zwar hat er zweidimensionale Formen, die randlos sind. Also letztlich kann man sich so vorstellen, der hat Kugeln berechnet.
Mhm.
Und du kannst letztlich aus einer Kugel alles herstellen, jede Art und Form. Mhm. Beispielsweise ein Dreieck, ein Viereck, ne? Ein Rechteck, ja, kannst du aus der Kugel machen. Das Problem ist nur, wenn es in der Mitte ein Loch hat, also quasi ein Donut, ist es nicht mehr möglich. Und das ist sozusagen genau, hat eigentlich in der Definition dieselben Eigenschaften wie ein Kreis oder eine Kugel.
Mhm.
Also nach den Definitionen der Topografie. Ja.
Ja.
Und ist aber nicht verformbar und nicht zu was anderem zu verformen. Und das Ganze musste oder sollte mathematisch dann auch im dreidimensionalen Raum bewiesen werden. Und dort hat man dann ein Preisgeld und den höchsten Preis von 1 Million Euro oder Dollar ausgelotet.
Mhm.
Und das war so 2002, glaube ich. Und 2000 wurde es ausgelobt und die Lösung dieses dreidimensionalen Problems hat der sogenannte oder der Mathematiker Grigori Perelman, Russe, gemacht. Er soll wohl ziemlich in einer Einöde mit seiner Mutter leben.
Okay.
So, und das hat das dann auch nicht original eingesandt, sondern hat das Problem gelöst, hat es ins Internet gestellt. Die Mathematikgesellschaft hat er dann 4 Jahre drüber gebrütet, dies und das dann reingestrichen und ein bisschen was korrigiert.
Mhm.
Hochkomplex, 40 Seiten allerdings nur.
Okay.
Ne? Also gut 40 Seiten, 6 Jahre oder 4 Jahre, ist mal ein echt krasses Stück, ne?
Ja.
Ja, und dann hat man ihm die 1 Million Dollar angeboten, wollte er nicht. Den Preis auch nicht.
Ah.
Und er lebt lieber in seiner Berghütte mit seiner Mutter.
Ne? Okay, cool.
Aber Problem gelöst. Übrigens sehr toll, kann man sich wirklich gut angucken. Mathematik leicht erklärt bei Arte in der Mediathek.
Mhm.
Wirklich große mathematische Probleme, die sehr einfach, sehr gut und sehr gut illustriert auch dargestellt werden, ohne dass du irgendwie Zahlen oder sowas hast, sondern wirklich nur die Problemkreise.
Sehr gut, da haben wir sogar noch einen Filmtipp. Upsala. Filmtipp.
Ja, es sind mehrere. Ich glaube 7 Stück oder so. Es ist wirklich gut.
Mhm.
Da musste ich dann nach Schrödingers Katze drüber nachdenken.
Ja, und ich habe mich in diesem BGH-Zeug verloren. Aber das war auch ganz relativ interessant. Irgendwie schrieb er dann auch, dass da ein Schauspiel oder so, ich weiß gar nicht, ob er Furchtbares geschrieben hat, aber ich bin mir nicht sicher. Naja.
Naja. Ja.
Ja.
Kurze, knappe Folge, was?
Oder? Wir haben aber alle Aspekte. Ich glaube, was anderes Quantensprüngiges gibt es, glaube ich, nicht.
Nee, also wir versuchen jetzt weiterhin die 2-Wochen-Rhythmus zu halten.
Ja, unser Versprechen ist, dass wir es versuchen.
Genau. Wir sind dran, aber es ist halt im Moment, wir haben es schon gesagt, es ist einfach eine stressige Phase.
Ja.
Und wir machen das, was wir können und machen es ja auch zum Spaß, zur Freude, ne?
Genau. Ja, ja, dann habt eine gute 2, 3 oder 4 Wochen.
Ja, oder 2 Jahre.
Oder 2 Jahre.
Ne?
Wir melden uns aber wieder.
Genau. Also Zeitreisen machen wir ja die ganze Zeit, ne?
Zeitreisen?
Ja, klar. In die Zukunft reisen wir ja jeden Tag.
Jeden Tag.
Ja.
Miteinander.
Okay.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.